You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 Booty Call mit meiner Wenigkeit. Ich bin Caramel Mafia und wie ihr gerade schon so hört, ist hier ganz schön viel, Raumklang. Das liegt daran, dass ich hier gerade in den heiligen Hallen von meinem Gast zu Hause sitze. Das ist Kolja, ist 43 und er hat mir jetzt schon gerade, ich bin, keine Ahnung, keine 5 Minuten hier schon im Vorfeld Schläge angedroht, weil ich wie immer zu spät war, 15 Minuten um genau zu sein. Aber auf jeden Fall, ich glaube, so Schläge sind bei Kolja vielleicht auch gar nicht so eine Seltenheit, das muss man vielleicht dazu auch sagen, wenn man es jetzt so einfach mal so ganz direkt mit der Tür ins Haus fallen möchte. Du bist
dominanter Sexarbeiter, sagen wir es. Guten Tag.
Dann wäre das auch geklärt. So, ne? Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen so dieses Ding, wenn man Leute kennenlernt. Oder ich meine, wie ist das bei dir? Wie preschst du da voraus, um erstmal ganz kurz darauf zu kommen?
Also, wenn ich jetzt abends auf eine Party rausgehe, versuche ich das nach Möglichkeit zu vermeiden, weil das ist natürlich ein Thema, wo die Leute sofort sagen, ich habe da mal eine Frage. Oder die Leute sagen, eine Nutte. Und das ist, also entweder das eine oder das andere. Also so richtig entspannt, ist man eigentlich nie. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie belastend ist, aber ich habe manchmal einfach gar keinen Bock, da Fragen zu beantworten und will einfach auf einer Party sein und Bier trinken oder über der Blümskis oder über was weiß ich sprechen. Mhm. Deswegen versuche ich das ganz oft zu vermeiden. Aber jetzt so zum Beispiel in dem Rahmen finde ich das ganz prima, dass wir beide, wir haben uns ja da vor kurzem kennengelernt und da lange und ausgiebig drüber gesprochen. Also in so einem Rahmen finde ich es super und ich finde es gut, dass man über Sexarbeit spricht, weil wir machen da nichts Schlimmes, es sieht nur so danach aus.
Aber bevor wir hier so in die Tiefe gehen zum Thema Sexarbeit und wie genau dein Job aussieht, müssen wir erstmal ganz kurz zwei Sachen klären. Also 43 bist du, Single auch bist du?
Ich bin Single, seit September letzten Jahres, ja.
Auf welchen Apps bist du am Start? Wie lernst du Typen kennen?
Also tatsächlich läuft ganz, ganz viel auch über meine Jobprofile. Aber
lass uns auf jeden Fall erstmal kurz anstoßen auf unser erstes Treffen, auf unser erstes Date. Wir trinken Fritz Cola ohne Zucker.
Ja.
Ist das eine Sache, die du auf ein Date mitbringen würdest?
Wenn es im Park wäre vielleicht, aber ansonsten, also ich glaube für ein richtig schönes Date, da muss man noch ein bisschen was Alkoholisches dabei haben, oder?
Ich weiß es nicht, wie bist du so drauf?
Das weißt du nicht.
Wir treffen uns jetzt zum ersten Mal, das ist ja unser erstes Treffen.
Und rangiert aber glaube ich nicht in der Kategorie Date unser Treffen, oder Dennis?
Kannst du dir aussuchen.
Wenn ihr wüsstet, man hier sitzt als 43-Jähriger mit so einem jungen, hübschen Mann. Du hattest mich vorhin gefragt, auf welchen Apps ich unterwegs bin. Also tatsächlich habe ich die ganzen Apps, die sich um Kolja rumdrehen, da habe ich echt viele von gelöscht. Ich glaube, ich bin jetzt noch bei Instagram als Kolja und ich glaube bei Facebook auch noch. Und bei Tinder, da bin ich auch noch mit meinem normalen Vornamen. Und ansonsten ist eigentlich die meisten Kontaktwege laufen über den Dominus. Und da bekomme ich auch ganz viel private Kontakte drüber,
die spannend aufregend sind. Über Instagram und so?
Über Instagram auf jeden Fall, ja.
Okay.
Ja.
Und wie ist das so? Ich meine, das Ding ist ja, da du ja ein Dominus bist, also für Leute, die sich das vielleicht nicht vorstellen können unter dem Namen, ich musste, glaube ich, auch das allererste Mal, als du mir das erzählt hast, nachfragen.
Ja, das musstest du.
Im Grunde genommen ist der Dominus eine männliche Variante einer Domina.
Richtig, genau. Ja, also die klassische Domina verstehen die meisten und das gibt es auch, die klassische unberührbare Domina, also in der Kategorie rangiere ich nicht. Wird mir jetzt persönlich auch nicht so viel Spaß machen, also die ausschließlich unberührbaren Sachen irgendwie zu machen. Also das kommt auch sehr, sehr häufig vor, aber vom Prinzip her bin ich schon berührbar.
Also was ist der Unterschied zwischen berührbar und nicht berührbar?
Naja, mit Ficken oder ohne.
Ach so, ich dachte jetzt im Sinne von wirklich so rein anfassen. Also so irgendwie im Sinne von, dass du quasi nur peitscht oder was weiß ich was machst und die Person darf dir noch nicht mal die Hand schütteln oder keine Ahnung.
Ja, also die Grenzen sind da natürlich fließend. Also man sagt jetzt Unberührbarkeit, weil man, weil die klassische Domina sich jetzt einfach im Regelfall dann einfach keinen Sex dazu anbietet. Mhm. So, ne? Das ist, die Grenzen sind da fließend. Ich habe auch schon klassische Dominas gesehen, die dann ihren Patienten dann gewichst haben. So, ne? Also ich glaube, wir dürfen nicht die ganzen schweinischen Sachen sagen.
Oder? Du kannst dir locker von der
herrlich, vorgestern beim RBB, nein, das darf es nicht sein, nein, das darf es nicht, ist ja klar, es ist Abend schon, ne? Mhm. Und jetzt darf ich mal wieder richtig wichsen und ficken sagen.
Schön, das ist befreiend, oder?
Das macht's.
Ja, aber wir sind gerade ganz kurz weggekommen. Also wir waren ja gerade hier bei deinem Datingleben erstmal ganz kurz. Also wir wissen, du bist Dominus und du bist berührbar. Das heißt, dass du in Zweifelsfall mit Leuten auch richtig Sex hast.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Mhm. Aber wie gesagt, Single, bist du in einer Beziehung? Könntest du dir wieder vorstellen oder ist das gerade so irgendwie weg von dir?
Das kann ich mir prinzipiell vorstellen. Ja, klar.
Über Instagram und auch über Facebook lernst du auch gelegentlich Typen kennen, Tinder auch. Ist es so, dass du das Gefühl hast manchmal, dass dir dein Job im Weg steht, was so privates Dating angeht?
Nicht wirklich. Also ich habe schon vor meinem Job, wusste ich, ich bin eigentlich nicht der monogame Typ. Und ich war auch noch nie derjenige, der das gerne am Anfang vorgibt und eigentlich weiß, naja, so sexuell irgendwie sowieso nur die Hälfte. Und in 3 Wochen bin ich sowieso bei meinem Bumspartner zusätzlich noch mit im Bett oder gehe sonst irgendwo fremd. Ich habe das immer schon von vornherein gesagt. Das heißt, da habe ich eigentlich immer schon das damit erschlagen. Ne? Weil die Menschen, die da hundertprozentig Wert drauf legen, die können natürlich auch mit einem Sexarbeiter nicht wirklich was anfangen. Ne?
Ich glaube, da kommen ja vielleicht sogar noch 2 Faktoren hinzu, dass einige Leute sagen, okay, Sexarbeiter. Aber dann auf der anderen Seite ist es ja so, dass, glaube ich, viele Menschen, wenn sie irgendwie Dominant- oder BDSM- oder SM-Szene hören, dass die sich dann in ihrem Kopf sonst was zusammenspinnen, weil man das, glaube ich, nur aus irgendwelchen klischeebeladenen Beiträgen aus dem Fernsehen oder aus dem Film kennt. Mhm. Man hat da vielleicht so ganz oft gar nicht so eine Berührungspunkte im Leben, dass dann vielleicht dann sogar noch Leute irgendwie denken, oh mein Gott, ist er dann vielleicht irgendwie gewalttätig oder
ja,
hat da irgendwelche komische Vorstellungen oder sonst
irgendwas. Ich mache ja auch das Marketing, dass es entsprechend so ist. Und wenn du natürlich nur durch das Marketing geimpft wirst, dafür ist es ja da, dass ich natürlich als dominanter Mann auftrete, dann setzt sich das in den Köpfen fest. So dass manche dann ganz überrascht sind, wenn ich sage, ich habe eine Katze. Wirklich, hast du keine Bulldogge? Nein, ich habe eine Katze seit 18 Jahren.
Aber wobei, mal ganz ehrlich, wenn man so guckt, jetzt mal so, das ist jetzt ein total abstrakter Gedanke, aber wenn du mal so denkst, bei James Bond, die ganzen Bösewichte, ne, die hatten keine Bulldoggen oder sowas, die haben immer irgendwelche Katzen gehabt und meistens immer so krasse Hochgrasse.
Gerade so Katzen, ne?
Und die haben die auch dann die ganze Zeit immer so gestreichelt und das war eigentlich so das Gruseligste eigentlich, so, weißt du, ich meine, oder?
Das stimmt, das stimmt.
Und sie passt das ja eigentlich doch.
Es passt tatsächlich ein Stück weit, weil ich auch sehr subtil bin. Also natürlich habe ich auch schon Leute aufgehangen und 2 Meter in der Residenz unter die Decke gezogen und ausgepeitscht und das Blut spritzig. Also es kann auch richtig dramatisch sein.
Warte mal, aber das Blut spritzt, ne?
Ja, das kommt schon vor. Also das ist jetzt nicht selten. Jetzt guckst du mir jetzt. Mein Gott.
Ich dachte,
also, wenn du jemanden auspeitscht, das kann schon Blut. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt voll gespritzt wirst. Also das nie, aber dass da natürlich läuft da was. Das ist ganz normal. Also es kommt schon häufiger vor. Das hast du ja schon beim normalen, wenn du jetzt mit einem Paddle irgendjemanden haust. Also Blut kommt auf jeden Fall vor. Also eine normale Rohrstockbehandlung oder irgendwie sowas, das ist ganz normal, dass da Haut aufplatzt. Absolut. Also.
Okay, krass. Also. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören, ich habe mit sowas bisher keine Erfahrung selber gemacht, deswegen glaube ich auch mein erstauntes Gesicht. Ich dachte ja immer im Sinne von, dass Dominas und was ist die Mehrzahl von Dominus?
Eine gute Frage. Die Frage, ich glaube, Domina ist sowieso auch der Plural, ist Dominae, lateinisch. Ja, ich schlag's nochmal nach. Aber
also falls wir irgendwelche Germanisten hier am Zuhören haben, lasst uns bitte nicht dumm sterben, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Jedenfalls, die Mehrzahl von allen Sexarbeitenden, die mit Rohrstock, Peitschen und keine Ahnung was zugange sind, dachte ich immer, dass das immer so die Kunst ist, jemanden so zu schlagen, dass man noch nicht mal blaue Flecken und sowas irgendwie hat, weil ja ganz oft ja auch Leute vielleicht auch irgendwie verpartnert sind und unter Umständen ist ja auch irgendwie
Karamell. Jetzt muss ich dich unterbrechen. Also selbstverständlich, wenn der Klient jetzt sagt so, oh, ich darf keine Spuren haben und sowas, dann schlägst du natürlich so, dass nichts passiert. Aber natürlich ist das toll, wenn du jemanden geschlagen hast, dass du im Nachgang dann siehst, was da passiert ist. Also ich lasse mir nochmal Fotos schicken. Manchmal brauche ich das gar nicht sagen und die schicken mir schon am nächsten Tag und sind dann irgendwie fast, also die sind wie so eine Art Stolz und ich bin da auch irgendwie stolz drauf, weil das ist so eine Manifestation von dem, was du da gemacht hast. Das ist super spannend.
Sammelst du das dann auch irgendwie?
Naja, in meinem Handy, bei WhatsApp.
Aber das ist nicht irgendwie so ein Ordner oder keine Ahnung, oder?
Nee. Also ich sammle meine Feedbacks, ein paar schöne auf meiner Seite. Leider habe ich jetzt erst vor kurzem damit angefangen. Das heißt, da habe ich jetzt ein paar rausgearbeitet, aber ich werde jetzt, habe ich mir vorgenommen, wirklich alle Feedbacks von meinen Leuten, die ich auch veröffentliche, immer auf die Seite auch packen. Weil das sind wirklich sehr, sehr schöne Texte. Also das ist eigentlich auch ganz oft nicht unbedingt, also es geht nicht immer unbedingt darum, mein Ego zu streichen, sondern so toll, sondern es geht auch ganz oft darum zu erklären, was passiert denn da? Und das ist eben nicht einfach nur den Schmerz spüren. Da passieren viel, viel mehr Prozesse.
Ja. Mhm. Wie reagieren denn meistens Typen? Also du hast ja gerade gesagt, eine sehr allgemeine Aussage im Sinne von, dass du halt ganz oft die Situation hattest, dass du für dich auch sowieso nicht überrascht bist, dass Leute vielleicht irgendwie komisch gucken, wenn du sie kennenlernst und sagst, was du machst. Aber wie ist es, wenn du zum Beispiel einen Typen bei Tinder kennenlernst, bei Facebook, bei Instagram, der dich wirklich rein als Kolja kennenlernt? Mhm. Und du sitzt dann da und sagst so, hey, keine Ahnung, nennen wir ihn mal Robert oder Benjamin oder wie auch immer. Hey Benjamin, ich muss dir was erzählen. Ich verdiene mein Geld als Dominus. Wie ist denn in der Regel so die erste Reaktion von den Typen?
Ja, doch ganz unterschiedlich. Also es gibt die, die sagen, oh ja, cool, interessant, nö, habe ich jetzt kein Problem. Es gibt Leute, oh, da könnte ich beziehungstechnisch ansetzen, finde ich super spannend, aber darin kann ich mich nicht verlieben. Also es gibt da beides, absolut. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was mehr ist. Ich müsste vielleicht echt mal eine Strichliste führen, ne? Aber es ist jetzt, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass das eine ganz dramatisch überwiegt und ich laufe immer ständig vor Wände. Oder ich kann jetzt auch nicht sagen, oh, es ist allen total egal. Nee, also es gibt natürlich ganz, ganz viele, die sagen, oh, ich möchte das gerne monogam haben. Ich finde das ganz schwierig, mir vorzustellen, dass selbst wenn es die unberührbare Sexualität ist, dass mein Partner mit Sexgeld verdient. Ne? Also da gibt es schon einige von, die für die das schwierig ist.
Hm. Wie wäre das denn für dich, wenn du jemanden daten würdest und die Person wäre ein Sexarbeiter?
Oh, das finde ich total super.
Ja?
Das finde ich natürlich total klasse. Ja, klar. Also kannst du dich ja eins austauschen. Ne?
Ich meine, ich weiß nicht, ich könnte es natürlich nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der im gleichen Feld wie ich arbeitet. Weil ich glaube, am Ende des Tages sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen so wettbewerbgestört in unserem Kopf. So einen gewissen Punkt, dass man immer so ein bisschen vergleicht, so im Sinne von, wenn ich jetzt im Marketing arbeite, mir dann zum Beispiel, ich bin dann mit so einer Koryphäe zusammen oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei vielen Leuten echt so, weiß ich nicht,
zu so... überlegen, also zu so dem Einzigen, zu dem ich, also den ich wirklich richtig cool finde, der ist in Italien und der hat ein richtig geiles Marketing, der Typ Diakon heißt der ist richtig cool. Wenn ich mir das vorstelle, ich wäre jetzt mit dem zusammen, was nicht machbar ist. Der ist polyamorös, der hat da irgendwie sowieso schon zwei Frauen und irgendwie auch immer einen Freund oder sowas, was er mir da so erzählt hat. Also das sind irgendwie ganz viele, die er liebt und die ihn lieben.
Und das geht nicht?
Das wäre irgendwie nicht so intim irgendwie. Bin ich da zu klassisch? Ich habe mich da auch schon ein paar Mal gefragt, aber das kann ich irgendwie gar nicht richtig machen. Also ich bin noch nie drin gewesen. Ich habe aber auch noch nie irgendwie Couples interessant gefunden. Ich bin noch nie... Ich bin noch nie, aber sobald ich eine Anfrage bekomme, wir sind ja ein Couple, so, ja komm, lass bleiben, habe ich keine Lust. Also das ist nicht meins.
Lass uns ganz kurz schnell noch auf die Basics kommen, bevor wir dann noch weitergehen.
Ja.
Die Frage bist du tausendmal gefragt worden, sicherlich. Wie bist du dazu gekommen? Und wann machst du das?
Ich habe vorher ganz, ganz spannenderweise im klassischen Marketing gearbeitet, Produktentwicklung gemacht. Und bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich die ganzen Chancen gehabt habe da. Also das waren wirklich ganz, ganz spannende Berufe in ganz tollen Unternehmen. Und irgendwann war das aber wirklich durch. Also ich kann mich da so daran erinnern, dass ich dieses, boah, noch ein Konzept schreiben, ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Ich war da irgendwie fertig und bin dann nach Berlin gegangen, um mich umzuorientieren und habe dann eine Weiterbildung gemacht, einfach für so also ein Fleißkärtchen zu kriegen. Ne? Und bin dann, um das hier zu machen, zu einer dominanten WG gezogen. Und die hat, naja, zeigen kann man schon gar nicht richtig sagen. Also ich fand das spannend, weil ich dachte, oh, das passt jetzt irgendwie zu mir. Ich bin immer schon so ein kleiner perverser Typ gewesen. Ich war ja auch immer so ein bisschen BDSM-geil. Dann hat die mir das nahegebracht. Und dann hatten die irgendwie dann Weihnachtsfeier gehabt. Und dann war ich dann im Studio und dachte so, mein Gott, so cool und so cool kann man das machen. Und das geht ja eigentlich alles ganz legal. Und oh, das ist aber eine tolle Sache. Und irgendwie kam dann so eins zum anderen. Und dann habe ich ganz klassisch mit Vanilla-Sex angefangen. War auch eine tolle Zeit irgendwie. Und habe dann aber auch wirklich den Fokus drauf gelegt, dass das BDSM-Sachen werden. Ne? Und das sind auch die Sachen, die mich auch bis heute erregen und die mir am meisten Spaß bereiten, wo ich auch am meisten von mitnehmen kann und wo ich glaube, auch die Leute am meisten begeistern kann. Ja? Und deswegen ist das auch mein Angebot. Also an alle da draußen, wenn ihr eine Anfrage stellt und möchtet gerne lange gevögelt werden, bitte fragt mich nicht. Bitte fragt jemand anderen, danke.
Weil das quasi halt eher so das die Nebenbaustelle, weil
richtig, das also, ist, oder? Also ich weiß nicht, also du kannst es nutzen als zusätzliche Erniedrigung, zu sagen, so jetzt wirst du in den Arsch gefickt, so bei Heteros hast du das häufiger, ne? Mhm. Du kannst es als Belohnung einsetzen, du kannst es irgendwie als Steigerung, als Luststeigerung irgendwie mit einsetzen oder sowas, ja. Aber dass da jetzt hier mit dem Sling vor mir liegt und ich da jetzt echt eine Stunde drin rumhämmer, also kann ich machen, habe ich auch alles gemacht. Es ist auch ganz nett, aber es ist einfach nicht mein Steckenpferd.
Zu deinen Kunden. No. Sind deine Kunden größtenteils männlich oder hast du auch Frauen oder andere Geschlechter, die bei dir sind oder wie ist das?
Also die Zahl schwankt, aber so 80-20 kann man sagen, also 80% männlich, 20% weiblich. hatte vor kurzem eine Frau gehabt, die war aber ständig da, also die war fast alle zwei Wochen da, und die hat natürlich das Bild der weiblichen Kundschaft völlig auf den Kopf gestellt, weil man irgendwie immer nur sie hat schreien hören im Studio. Also 80-20 ist die, würde ich sagen, ist so das Verhältnis bei mir.
Du wirst ja auf jeden Fall Unterschiede haben. Also angenommen, du hast ja jetzt so einen 2-Meter-Heinz kommen, so einen breit wie ein Türsteher, und du hast dann da zum Beispiel einen eher schmächtigen Typen, der jetzt vielleicht nur so groß ist wie ich. Naja, wobei, geht ja noch kleiner als ich.
Hast du jetzt gerade dich als schmächtig betitelt?
Nein, ich sagte klein wie ich.
Klein
wie ich und schmächtig, das habe ich gesagt.
Okay.
Ich meine, ist das da ein Unterschied im Sinne von, wie hart du bei sowas da sein kannst? Oder ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Das Protokoll, er ist nicht klein.
1,74 Meter ist aber nicht besonders groß.
Naja, das ist aber noch nicht klein. Also die Kategorie, ne. Also wie man damit umgeht, also ich kriege die Frage ja im Wesentlichen eher gestellt bei dem Thema äußere Attraktivität. Ne? Also wie gehst du damit um, wenn jemand total unattraktiv ist, wo sind da deine Grenzen? Und da sind meine Grenzen echt weit. Also weil bei den Sachen, die ich anbiete, die mir am meisten Spaß machen, also die Themen Erniedrigung, die Themen sich klein fühlen oder dieses mega Wertschätzen oder sowas, was die anderen auch, was der Gegenüber total gerne macht, Fetische ausleben, das Latex ist Lied oder sowas, all diese ganzen Sachen, ne? Schlicht und ergreifend Schmerzspiele, ne? Und Macht-Ohnmacht-Spiele, all diese ganzen Sachen, da ist es nicht immer unbedingt wichtig, also wie derjenige gerade ausschaut. Also es geht da ja so um innere Werte, es geht da so um Dinge, die so tief in einem verwurzelt sind. Und wenn jemand sich von mir erniedrigen lässt und das macht, das macht ja was mit einem. Also weiß ich nicht, wenn irgendjemand vor dir niederkniet, ausspannt, würdest du aus dem Reflex anfangen, ihn hochzuheben, weil man ja immer diesen Balance-Reflex hat. Ne? Mhm. Und wenn man sich jetzt verabredet, das zu tun, dass man das rausschaltet und dass der eine sagt, so, pass auf, ich bin jetzt hier Chef und du bist es jetzt gerade mal eben nicht. Und der andere sagt, das finde ich eine ganz tolle Idee. Da passieren ganz, ganz, ganz irre Gefühle. Und das ist wirklich schön und das geht ganz tief rein. Und das sind die Sachen, die mich anmachen und die ich anbiete.
Mhm. Ja? Aber wie ist das denn zum Beispiel, wenn eine Person, also reden wir jetzt wirklich von so körperlichen Sachen. Also wirklich eine Person ist halt echt groß und breit.
Also du meinst mit körperlich wahnsinnig überlegen.
Genau, mit körperlich überlegen. Aber zum Beispiel auch, du wirst ja auch sicherlich super schmächtige Leute haben. Leute kommen ja wirklich in allen Körpergrößen und Körperformen. Und du hast ja auch Frauen. Wie ist das denn? Wie unterscheidet sich das?
Also um dem Klischee ein bisschen, also Frauen verkraften tatsächlich um einiges mehr. Also die Bullwhip, also diese ganz lange Peitsche, kennen die meisten, ne? Die man so, die Cowboys so an den Pferden hatten, ne? Die man so gering hat, ja. Die ganz lang ist und so du richtig lang ausholen kannst. Also ich habe noch keinen Mann gehabt, der die wirklich mit voller Wucht ertragen hat. Frauen, ja.
Mhm. Aber hast du da nicht, ist das nicht irgendwie krass irgendwie, so im Sinne von...
Ja, also jetzt kommen wir auch wieder zur ursprünglichen Frage zurück. Also natürlich ist es so, dass ich selber auch wieder Vorurteile habe, um bei dem Beispiel zu bleiben. Mir jedes Mal passiert es aufs Neue, dass ich denke, ach, jetzt hängt die da so süß und jetzt haben wir hier die Kerzen angemacht und Enigma läuft im Hintergrund. Ja, fängst mal langsam an, ja. Und also wirklich, ich gestehe es hier auch ganz offen. Also es gab ganz oft dieses Augenzwinkern von der Frau. Dann geht noch ein bisschen mehr, mach mal ein bisschen mehr. Ich denke so, oh, ja, stimmt, das ist eine Frau, hau drauf. Also klar, also man sollte sich immer langsam steigern. Die große Kunst bei dem Thema ist wirklich, herauszufinden, nicht zu viel zu machen, aber halt auch nicht zu wenig. Mhm. Also diese Geräte, und die ist bei jedem woanders. Also manchen, dann gehst du wirklich nur so ein bisschen in die Brustwarze und du hast da schon das Mega-SM-Erlebnis gezaubert. Mhm. Und bei manchen haust du wirklich mit der Bullwhip, wie gesagt, blutig und die machen dann Fotos davon und freuen sich darüber. Ja. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz unterschiedlich. Aber um nochmal ganz weit zurück zu deiner Frage zu gehen, wie ist es mit denen, wenn ich jetzt so eine totale Übermacht spüre? Also klar, ich habe da auch schon mal so richtige Mega Muskelschnitten, so 1,90, denkst, heiliges Blechle noch eins. Wenn der jetzt sagt, ich habe keinen Bock und gibt mir einen Klatsch, dann bin ich ja sofort bewusstlos. Ja?
Ja.
Natürlich haben solche Sachen bewegen dich auch, genauso wie du, also ich finde ja sowieso so kleine Jungs, ich meine jetzt wirklich klein, finde ich ja auch sehr reizvoll irgendwie, ne? Weil das hast du ja wirklich, zack, das hast du ja so schnell festgebunden. Das
also wir reden hier von so Twinks, oder? Also von
ja,
so
zum Beispiel,
genau. Anfang 20 so.
Und und unter 1,70, weit unter 1,70. Mhm. Ne? So, das hast du ja ganz schnell gehandelt. Ne? Mhm. Und so ein 1,90 Meter Hühner, das ist da natürlich noch ein bisschen was anderes. Ne? Und natürlich kann mich das auch mal beeindrucken und so. Ne? Aber dann in dem Augenblick, ich agiere dann einfach professionell und dann, selbst wenn ich dann in dem Augenblick beeindruckt bin, dann spule ich einfach das Programm ab. Und naja, das ist ja, ich habe ja dann einfach den Vorteil, der andere will es ja auch. Mhm. Okay. Also insofern, das ist ja kein Machtkampf. Da wären wir im Übrigen bei meiner, die Frage kommt mit Sicherheit gleich, dann wären wir bei einem meiner absoluten Tabus. Ich mag diese, ja, das ist gar nicht so spannend. Ich finde diese Machtkampfspiele ganz furchtbar. Also bestes Beispiel ist da, glaube ich, Wrestling. Ne? Also wenn ich mich da jetzt mit jemandem über den Fußboden wälzen muss und gucken muss, wer nach oben guckt, nach oben kommt, oh, ich finde, da, also das ist wirklich boring as hell und ich kriege da eher Panik bei, als dass mich das in irgendeiner Form stimuliert. Und es ist mir scheißegal, wer am Ende gewinnt. Also ich finde das furchtbar.
Kommt das oft vor?
Die Anfrage kommt häufig vor, ja. Auch sehr realistische Vergewaltigungssachen zu machen. Also, dass der andere jetzt sagt, so, oh, ich will mich so richtig wehren und du musst so richtig mit aller Gewalt. So, nee, es ist voll die mega Arbeit.
Warte mal ganz kurz. Also, Leute schreiben und möchten quasi dich vergewaltigen?
Nein, die möchten vergewaltigt werden.
Von dir.
Und die möchten dann halt auch die mega Gegenwehr. Also, ich sag mal, so ein bisschen ist natürlich machbar. Ne? Ja. Aber, dass ich jemanden wirklich mit aller Kraft ständig Hände und Füße und weiß nicht was festhalte, damit ich den dann irgendwie vergewaltigen kann. Also da passiert jetzt bei mir persönlich nichts. Das ist für mich eher so ein Gymnastikakt, ja. Aber das ist für mich nicht... Für andere ist es das, aber für mich persönlich nicht.
Aber du sagst auch nein bei sowas, oder?
Ja, total. Mhm. Das ist das, das Schöne, dass, ja, dass ich das Gott sei Dank kann.
Geht es dann wirklich dann darum, sich quasi so diese Fetisch-Ganzkörper-Ringe-Outfits anzuziehen und sich dann da irgendwie eingeölt am Boden zu wälzen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so erfahren. Ich habe es jetzt einmal gemacht und da war es halt ein Riesenschwanzvergleich. Da ging es halt echt darum, wer von uns beiden ist jetzt stärker. Und ich habe auch während der Nummer ein paar Mal Panik geschoben. Ich wusste vorher schon, dass es mir nicht gefällt. Da habe ich gedacht, ich probiere es mal aus. Ich fand das scheiße und ich brauche das nicht. Meine Kolleginnen sagen mir immer, eigentlich lassen die sich danach fallen. Als bei dem auch, der hat dann auch irgendwann nachgegeben und fand das irgendwie gut, dann unten zu bleiben, ja. Aber also dieser ganze Act, bis ich den dann mal irgendwann unten hatte, also ich, nee, das machen wir nicht nochmal.
Also war es wirklich körperlich anstrengend für dich?
Das war nicht nur anstrengend, weil ich habe auch Panik gekriegt. Ich fand das auch scheiße. Das war damals noch mal etwas kleineren Wohnung. Ich habe da jeweils an einer Seite so einen ziemlich großen Spiegel, die da vorne. Und ich hatte mal Angst gehabt, dass dann irgendein Fuß da mal von einem mal so reinknallt und so. Und also, das ist nicht meins.
Du musst ja, glaube ich, auch als Dominus eine total krasse Versicherung haben, oder? Wenn da irgendwas passiert.
Gibt's nicht. Also, wir haben das als Sexarbeiter alle versucht. Also, es ist gesetzlich seit 2002 möglich, aber du wirst bis zum Get-No, also die Beiträge sind so hoch, das ist unfassbar. Also, es geht nicht, kannst du vergessen. Haben wir versucht, es gab auch einer, der das gemacht hat, aber es war so dramatisch hoch, die Beiträge, kannst du vergessen. Mhm. Geht nicht.
Okay. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir jetzt gerade schon so voll im Thema drin sind, vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also, wie genau läuft denn so eine Session im Allgemeinen ab? Also, ich meine jetzt nicht so spezifisch, sondern im Sinne von, wie läuft das ab? Also, die Leute schreiben dir irgendwie oder rufen dich an, kommen dann da ins Studio, duschen dann da?
Ich persönlich sortiere mich wirklich im Schriftbild sehr gut. Hängt auch damit zusammen, dass ich viele Termine in die Zukunft reinplane. Das macht keinen Sinn, dass man mit mir da ein ganz langes Telefongespräch führt und dann zwei Monate später habe ich die Inhalte vergessen. Ich hab die Themen ja jeden Tag. Ist ja klar, dass ich mich nicht merken kann. Es ist super, wenn die Leute, und das machen die meisten auch ganz gerne, wenn sie das Formular ausfüllen bei mir auf der Homepage. Das Gute ist, mal ganz abgesehen davon, dass ich es schriftlich habe, die vergessen noch nichts. Weil da wird ja alles abgefragt. Welche Kleidung, willst du einen Orgasmus haben, wie viel Schmerzen, wie viel Spuren kannst du verkraften, kann man dir eine Nachricht auf dem Handy schreiben. Also die ganzen Sachen, die für so eine Sache irgendwie wichtig sind, werden da abgefragt. Ne? Und dann, ich habe das also so selten, dass Leute sagen, boah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann, ja, aber dann wird der Wunsch auch nicht so riesig sein, vielleicht auch nicht so riesig dann bei mir das zu machen. Das ist schon ganz prima. Genau. Also das wird dann ausgefüllt. Ich antworte dann mit dem für das Vorhaben, was derjenige da kommuniziert hat, entsprechenden Honorar und auch die Terminmöglichkeiten, die dann da sind. Dann kann er sich dann da was raussuchen und dann gibt's eine Anzahlung. Das ist wirklich absolut notwendig, weil...
Also bei der Buchung direkt dann schon?
Ja, weil sonst ist es keine Buchung. Alles andere ist eine Willensbekundung, die ich auch kurzfristig vorher wieder aufgeben kann und dann... Und das ist einfach scheiße, wenn du irgendwo dich in einem Studio, wenn du da was geplant hast, bist dann da, hast das ganze Zeugs vor Ort gebracht, hast eine Studiomiete hingelegt und derjenige sagt, hör mal, mir ist heute nicht danach, also es passt nicht. Oder dir irgendwie was erzählen von seiner Mutter und du weißt, es ist eh gelogen, ne? Und du bist aber da völlig durchorganisiert und hast das alles fertig gemacht und kannst dann jetzt unverrichtete Dinge nach Hause fahren. Also das sind Sachen, das geht einfach nicht, das kann man nicht machen. Aber Das Gute ist einfach durch den Namen, den ich jetzt so nach 7 Jahren habe, dass das ist ja, wenn du jetzt Dominus Berlin ins Internet eingibst, also es gibt ja so viele Einträge und wenn du eine Sekunde daran zweifelst, so, na, ist das in Ordnung, dass ich da ein bisschen Vorkasse mache, dann siehst du ja, der hat so viele Einträge, der schreibt seit 3 Jahren für ein Magazin, also dass der jetzt einfach Geld einbehält und mich verarscht, die Chance ist verdammt klein. Mhm. Also, das kann man natürlich, wenn da jemand einfach nur so mal eben schnell so ein Profil gemacht hat bei Hangs oder sowas, dann kann man so ein Gefühl logischerweise kriegen, also würde ich vielleicht auch denken.
Also Hangs muss man vielleicht ganz kurz erklären, das genau. ist bei Gay Romeo so eine Jobbörse für Escorts und Sexarbeitende.
Also genau. Das ist angegliedert, das ist funktioniert, also es ist auch die gleiche Oberfläche, die ist nur rot im Vergleich zu dem Blau, was man sonst bei klassisch bei Gay Romeo hat. Aber ich glaube, das hat, also jeder, der irgendwie bei Romeo mal unterwegs ist, der hat das mal gesehen. Kann ich mir gerade nicht
erinnern. Ich glaube, eine Sache, die sich auch ganz viele Leute fragen, ist immer, sehen Leute mit Hangprofilen, also mit diesen Escort- oder Sexarbeiterprofilen, wer bei denen auf den Profilen drauf ist?
Nein, sehen wir nicht. Nein. Wir sehen nur die Anzahl der Menschen, die da drauf gehen. Die sind da auch ganz schlau, also das ist eine ganz gute Frage. Also die, finde ich persönlich, sind auch wirklich Vorreiter, was es bedeutet, wie man Prostitution in eine Welt integriert. Mhm. Dass du nicht zu viel machst, weil natürlich hat der Sexarbeitende Interesse daran, so viel wie möglich zu werben, am besten auf alle Profile drauf zu gehen. Mhm. Wir können zum Beispiel auch keine Tapsen hintersetzen bei anderen. Macht Sinn, weil jemand, der gewerblich unterwegs ist, der würde natürlich tausende von Tapsen hinterlassen. Das ist verfälscht ja auch totales Bild. Es geht da, bei so einem Tapsen geht es ja eigentlich eher um private Kontakte und damit würde das total durcheinander geschmissen werden und irgendwann zu einer reinen Sexarbeiterplattform mutieren. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also es geht ja schon darum zu sagen, hey, das ist Bestandteil unserer Welt, aber es ist nicht der Hauptteil. Mhm. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so, wie jetzt zum Beispiel so ein Joy-Club hingeht, der sagt, ja, nee, Prostituierte, da passt uns hier nicht ins Bild, raus damit.
Joy-Club ist was genau?
Oh, wie süß. Joy-Club ist eigentlich die größte Plattform, würde ich schon sagen, für Heterosexualität.
Mhm. Okay. Wie du es gerade so geflüstert hast, oder? Als ob das was total Geheimes ist, oder?
Ich habe dich jetzt ein bisschen geoutet, oder?
Ja, kenne ich tatsächlich nicht.
Ich glaube, du bist geoutet bei deinen Hörern, oder?
Na, jetzt spätestens schon, ne? Ne, tatsächlich so. Ganz viele Leute wussten das ja nicht. Und ich glaube, ich habe es auch einigen Leuten, die das ganz lange nicht wussten, ich habe mich durch den Podcast bei denen geoutet, indem ich ihnen wirklich dann so gezielt die Folgen geschickt habe, wo ich das erzähle.
Oh, cool.
Also einige Leute haben es dann wirklich... Es wird sicherlich Leute gegeben haben, die sich hier und da vielleicht die Frage gestellt haben,
ja, auf
die
es
nicht so genau wussten, die mich vielleicht einfach nicht näher kannten, keine Ahnung. Den habe ich wirklich einen Podcast zugeschickt und die haben dann auf jeden Fall mitbekommen, dass ich auf Typen stehe und was ich auch noch so mache und was ich dann noch alles so hier und da erlebt habe. So.
Ja.
Habe ich dann schon so mehrfach genutzt auf jeden Fall.
Du brauchst einen sehr maskulinen Habitus, also das dauert echt länger. Also da würde ich, wenn ich das auch nicht vorher gewusst hätte, würde ich mir auch ein paar Mal die Frage stellen, so, ja, wirklich?
Aber echt? Ja, okay. Das ist lustig immer. Ich dachte immer, dass es immer sehr offensichtlich ist, ganz lange.
Denkt man von sich selber.
Auch immer bei meiner Familie früher. Ich dachte immer, das müssen die gerafft haben, das müssen die geschnallt haben, so, ne? Und als ich das meiner Mama erzählt habe, und auch als ich es meinem Bruder erzählt habe, die waren geschockt. Also das war jetzt nicht schlimm oder so, aber die waren sehr überrascht. Und ich dachte immer so, das ist doch ein offenes Geheimnis. Das kann doch nicht sein, dass da irgendjemand dran zweifelt. So, ne? Und dann war das ganz witzig, um jetzt aufs Thema Sexarbeit auch zu kommen, so, dass ich dann quasi mich halt geoutet habe. Ich war damals sehr jung. Ich war damals, glaube ich, 17 war ich. Total in Tränen aufgelöst gewesen, weil mein allererster Freund, den ich total verliebt war, Schluss gemacht hat. So, ne? Und ich bin so jemand, ich habe mir irgendwie als Kind relativ früh Weinen abgewöhnt, weil ich irgendwie so als Kind/Jugendlicher irgendwie gemerkt habe, dass es irgendwie keinen Unterschied macht, ob ich weine oder ob ich nicht weine. Und habe mir das dann irgendwie so auf so eine total rationale Ebene irgendwie abgewöhnt. So. Und dann war aber wirklich ein Moment, wo ich wirklich geweint habe damals. Und meine Mama hat das gesehen und die kennt mich ja. Ne? Und die waren halt überrascht, dass ich geweint habe, weil ich das halt einfach nie gemacht habe.
Yeah.
Dann habe ich ihr das halt erzählt. Und dann habe ich erzählt, hey Mama, so ist es, ich stehe auf Typen und mein erster Freund, mit dem ich zusammen hatte, gerade Schluss gemacht. Und das war dann für sie natürlich irgendwie so 2 neue Informationen. A, der Junge steht auf Jungs und B, der hat jetzt eine Beziehung gehabt, die zu Ende gegangen ist. Und auf jeden Fall hat er das ganz gut aufgenommen, meine Mama ist Sozialarbeiterin, aber ich musste ihr versprechen, ein paar Dinge. Zum einen halt, dass ich keine Pornos drehe, keine Sexarbeit mache und keine Drogen nehme und immer mit Kondomen so. Und ich meine, so faszinierend ich das auch immer finde, so diesen ganzen Kontext, fand ich es auf jeden Fall interessant, dass meine Mutter auf jeden Fall schon, als ich in diesem Alter war, in diese Richtung gedacht hat, was es so gibt. Klar, es ist natürlich irgendwie klischee-mäßig.
Aber merkst sie ist halt einfach vorbelastet.
Also sie ist halt als Sozialarbeiterin halt hart vorbelastet. So, ne? Und das sind diese Dinge gewesen. Genau, um sozusagen da drauf zu kommen.
Jetzt hätte ich mal eine Rückfrage. Mhm. Hast du dir die Sache mit dem Weinen abgewöhnt, weil du auch an anderen Stellen dich durchboxen musstest? Ich spiele jetzt auf das Karamell an.
Zu einem gewissen Punkt auch, aber ich habe halt einfach so einfach gemerkt, dass es hat halt irgendwie keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt weine oder ob ich das nicht mache. So, ne? Mhm. Und habe mir das einfach abgewöhnt. Es hat sicherlich auch mit Rassismus und sowas zu tun gehabt, aber auch insgesamt mit total allgemeinen Dingen einfach so irgendwie.
Ja, du kommst ja jetzt auch noch aus einem sehr weißen Eckchen, das ist ja da aus dem Schwabenländle, da ist die Welt ja, sagt man ja immer ganz oft, so wahnsinnig in Ordnung. Da stelle ich mir das ja persönlich auch noch um einiges schwieriger vor, dann Karamell zu sein.
Ja, es war wirklich halt, dass ich mich halt immer so ein bisschen so wie im Zoo gefühlt habe. Ne? Also im Sinne von, wir waren halt wirklich die einzige schwarze Familie unter 80.000 Leuten. Mhm. Ne? Also es gab keine. Und da war das halt wirklich, dass die Leute halt dann wirklich angestarrt haben. Es gab auch Leute, die einfach angefasst haben auf der Straße, so, also wie als ob du so ein Tier bist oder so. Ne? Deswegen bin ich da auch, glaube ich, auch vermutlich auch für viele Leute immer so, ich will nicht sagen radikal, aber auf jeden Fall schon sehr vorne mit dabei, was auch in den sozialen Netzwerken die Diskussionen Black Lives Matter oder auch hier in Berlin um die Umbenennung der Mohrenstraße und so zu tun hat, weil halt einfach, wenn du dein ganzes Leben damit beschäftigt bist und du einfach siehst, es ist das gerade einfach ein gesellschaftlicher Diskurs, dass du auf jeden Fall sagst, so, hey, das ist wichtig, so, weiß ich meine. Und da gibt es viele Leute, die zum Beispiel bei der Mohrenstraße sagen, hey, es würde doch reichen, einfach Umlaute auf das O zu machen, das Möhrenstraße zu nennen. Mhm. Ist das erstmal lustig gewesen, aber hilft dir halt auch nicht weiter so, weil es ist halt einfach ein total tiefgängigeres Thema so. Ja. Aber ich glaube auch, dass ich durch diese rassistischen Geschichten auch, glaube ich, so, was so Dating-mäßig angeht, auch so ein bisschen vorbelastet bin. Mhm. Zum Beispiel allein schon so damals, als ich halt früher mal angestarrt worden bin auf der Straße, war das dann wirklich so, dass ich das dann irgendwann angefangen habe, so auszublenden. Mhm. Zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo hingehe oder so, kriege ich das ganz oft gar nicht mit, wenn zum Beispiel Leute versuchen, Blickkontakt aufzubauen, weil ich das halt irgendwie so gewohnt bin, das halt irgendwie so auszublenden um mich herum so. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie feiern bin oder sonst irgendwie, da muss eine Person schon wirklich, also schon fast auf mir drauf liegen, dass ich das halt wirklich bemerke, wenn da irgendwas ist in diese Richtung. So.
Krass. Ganz genau. Ja, also ich habe das, also wir können mal so bezeichnen, vielleicht so eine gewisse D- oder E-Prominenz durch die Kolumne, die ich schreibe. Zumindest, und ich schreibe eine BDSM-Kolumne für ein Magazin, für ein Printmagazin.
Das ist Box, oder?
Das ist Box-Magazin, genau.
Genau.
Und das hat immer eine verdammt gute Auflage. Also die nehmen das auch echt regelmäßig weg da. Ne? Also vor allen Dingen hier in Berlin, Berlin ist ja sehr fetisch orientiert. Genau, und das mache ich jetzt seit so vielen Jahren. Ich habe da immer meine Doppelseite und immer ist mein Gesicht da und ein bis zweimal im Jahr ist mein Gesicht auch vorne drauf und also das Gesicht.
Ich habe dich jetzt auch gesehen. Ich habe das Magazin lustigerweise jetzt, als ich vor ein paar Tagen unterwegs war, in der Bar rumliegen sehen, hat man durchgeblättert, weil du es erwähnt hattest und tada, ich habe dich in Polizeiuniform auf einer Seite gesehen.
Ja. Das war das Spiel, richtig. Und natürlich passiert mir das, dass die Leute mich dann da auch mal wieder erkennen. Aber das, also in Berlin ist das, hat es immer den Effekt, dass du dann diese, ah ja, das ist ja der da, ja, der macht ja das da, ja, kenne ich, das ist der, okay. So, also das Autogramme gibst du hier selten.
Ja. Aber hattest du schon die Situation gehabt, dadurch, dass sich vielleicht Leute aus dem Kontext von diesen Zeitungen kennen, die wissen, dass du der Dominus bist, dass du dann auch quasi an so Golddigger rangerätst, irgendwelche Leute, die dann irgendwie sich erhoffen, dass sie durch dich irgendwie Geld schürfen können, quasi in einer Beziehung oder da irgendwie in irgendwas rankommen können oder irgendwie so. Also hast du schon mal diese Situation gehabt, dass du das Gefühl hast, Menschen haben ganz andere Intentionen, die vielleicht sogar eher materialistisch geprägt sind?
Also materialistisch nicht. Ich habe, das ist ein Grund, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich den Call ja aus den meisten sozialen Netzwerken rausgezogen habe. Ich habe ganz oft gemerkt, dass meine damaligen Präsenzen halt bei Planet Romeo und Grindr und sowas immer wieder, das ging immer wieder in die Richtung. Die Leute waren dann irgendwie ganz nett danach und erzähl mal, und dann irgendwann, naja, ich weiß ja eigentlich, wer du bist und wo ist denn dein Studio und könnte ich da mal hinkommen können. Und dann merkte ich so, okay, es geht da drum und das ist mein Beruf und der macht mir Spaß und ich liebe den, ja. Aber es ist für denjenigen, der sich der Sache nähert, natürlich was ganz was Besonderes und er fühlt sich auch selber als ganz was Besonderes, das muss auch so sein, aber das ist halt für mich nicht so. Mhm. Ja, und natürlich, selbst wenn er jetzt dann ganz doll hübsch ist, ja, ändert nicht seine Tatsache. Ich habe dann deswegen keinen Bock, dann für denjenigen, das meinen Beruf dann gratis auszuüben. So.
Achso, du meinst quasi Menschen, die dachten halt, dass du sie heiß genug finden könntest, dass sie quasi eine kostenlose Session sich erschleichen können.
Genau.
So.
Ja, genau. Du hast es jetzt gut zusammengefasst. Ich habe das, gut, dass du das gesagt hast. Das hätte, glaube ich, aus Bayern Mund ein bisschen arrogant geklungen. Das will ich eigentlich
nicht. Ach mein Gott, wir sind unter uns. Na, state like you mean it.
Und also das ist mir so zunehmend auf den Sack gegangen. Ich gesagt, also ich delete das jetzt, damit die, damit dann auch wirklich geklärt ist, so da ist der Dominus und dann kann ich von daher immer noch privat werden. Ne?
Mhm. Aber jetzt muss ich mal ganz direkt fragen, auf die Gefallen, dass du sagst, sei mal nicht so neugierig, Junge. Aber nein, und zwar, wo ist für dich so der Unterschied zwischen privatem Sex und beruflichem Sex?
Du, das ist tatsächlich bei mir relativ einfach zu ziehen. Das kann aber auch nicht jeder von sich sagen, weil bei vielen die Grenzen da nicht so klar sind. Also das Vanilla-Ding, das biete ich tatsächlich nicht an. Und wie gesagt, auch nicht aus dem Grund der... Dafür bin ich zu schön, sondern weil mir das nicht so gefällt und weil ich glaube, dass da andere auch besser sind. Ja? Das ist tatsächlich was ich wahnsinnig gerne privat mache und was ich auch super schön finde. Und also das dauert dann ein bisschen. Bei meiner letzten Beziehung hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir dann, und das ist dann aber auch in Ordnung, bis wir dann mal ins Domino-Studio gehen und dann mal da auch mal ein paar andere Spiele machen. Ne? Also mal an die Melkmaschine die Pimmel anschließen. Das ist schon eine schöne.
Sorry, was?
An die Melkmaschine die Pimmel anschließen.
Okay, du merkst es, ich bin wirklich total Jungfrau auf diesem Land. Was genau ist das? Also Melkmaschine wird irgendwie so eine Onanie-Maschine sein, nehme ich an.
Wenn er jetzt den Gesichtsausdruck sehen könnte, wie süß der jetzt gerade guckt, weil er so ein bisschen peinlich berührt ist.
Nein, ich meine, das Ding ist ja immer, ich habe immer so das Gefühl, ich habe alle schon gesehen, vielleicht nicht unbedingt alles schon erlebt, aber schon auf jeden Fall alles irgendwie mal schon mal irgendwie gehört oder gesehen. Aber hier sind wirklich so Dinge, ich habe wirklich keine Ahnung. Ernsthaft, das ist halt wirklich nicht so meine Materie.
Eine Melkmaschine ist tatsächlich genau das, wie du jetzt vom Namen interpretierst. Also es ist wirklich, es sieht auch genauso aus, wie diese Melkfropfen, die du bei einer Kuh zum Abmelken dran setzt und bedient eigentlich sehr psychologisch. Also die das toll finden, die sagen, ja, du melkst den letzten Tropfen aus mir raus und ich komme dann ganz oft und ganz ehrlich, also so schön ist es für den Pimmel nicht. Es ist schön, es fühlt sich ganz gut an, weil das saugt wirklich.
Das ist diese Saugglocke, was diese Leute nehmen, um das auch zu, diese Pumpen, meine ich. Das ist ein bisschen so, oder?
Ja, saugt und lässt auch wieder runter, lässt auch wieder nach, ne? Und das ist so ein Latex, da musst du ein bisschen Öl rein und sowas, dann fühlt sich wirklich auch ganz nett an. Ich persönlich finde also für den Schwanz tatsächlich am schönsten so ein Flashlight oder so ein Vibrator, wo du oben so ein, kann ich dir gleich mal zeigen.
Okay. Also
die fühlen sich wirklich ganz toll an. Die Melkmaschine, die ist wirklich eher für den psychologischen Kick, ne? Dass du angeschlossen bist, dich nicht wehren kannst und abgemolken wirst, unfreiwillig vielleicht noch.
Oh Gott. Das ist so eine. Aber so, dass ich irgendwann weh nach einer Weile? Also, ich meine, ich glaube.
Es macht ja keiner. Also, die Zwischentheorie und Praxis sind ja immer Welten.
Achso, okay. Weil ich meine, man kennt das ja, wenn man irgendwie zum Beispiel gekommen ist und dann noch eine Person irgendwie da dran weiter rummacht und du selber rummachst, irgendwann tut's weh.
Ey, es geht wirklich nur, wenn du genau weißt, derjenige ist jetzt gleich irgendwie kurz am Ende. Also, wenn der jetzt nochmal frisch ansetzt und wenn ich gekommen bin, ich sage, okay, dann machen wir Dirty Talk oder sowas. Ich bin da sehr gut drin. Ne? Dann fange ich an, lieber zu flüstern. Liebe ich. Ich liebe das. Deswegen mache ich auch immer noch Telefonsex. Das ist der einzige Preis, den ich nicht verändert habe. Der ist hier schon die ganze 50 Euro für eine halbe Stunde gewesen.
Ist Telefonsex echt noch ein Thema heute?
Ja, total. Ganz viel. Natürlich habe ich keinen Berliner, der mich da anruft. Das ist klar. Natürlich sind die alle eher von außerhalb. Ne?
Das ist ja echt krass. Also ich meine, ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, Kind so 12, da haben wir immer auf diesen Hotlines angerufen, mit verstellter Stimme mit irgendwelchen Leuten geredet und das war voll lustig gefunden.
Total cool. Ich habe das sogar hingekriegt, ich habe die Stimme so hochgeschoben, dass ich mir als Frau ausgeben konnte.
Haben wir auch gemacht. Also, wir haben alles gemacht. Stimme runtergemacht, hoch, alles. Also das war echt lustig.
Natürlich erotisch, da die Heten fertig zu machen.
Wir fanden das früher voll lustig, die Leute irgendwo hinzuschicken. So, weißt? Ich meine, dann sind die dann in irgendwelche Cafés oder Bars gegangen. Oder
Assi. Das hast du gemacht?
Das fanden wir mit 12. Du, ich bin auf dem Land groß geworden. Wir hatten sonst keine Freuden. Wir hatten ja nichts.
Auf, du. Jetzt hast du deine fiese Charakter gezeigt.
Und ich meine, damals war das ja auch früher. Damals war das ja auch so, man konnte das ja auch gar nicht so kontrollieren. So zum Beispiel.
Ja, die habt ihr schon zu den Nachbarn geschickt und habt euch dann davor versammelt und habt geguckt, wie die da anschellen. Also.
Und dann zu gucken, wer da kommt. Nein, also wir haben wirklich niemanden jetzt irgendwie in schlimme Situationen gebracht, sondern wir haben nur gesagt, wir treffen uns da und da und haben dann zum Beispiel gesagt, wir haben irgendwie irgendeinen Kaffee und haben dann da einen Tisch reserviert und haben dann halt gesagt, ja, wenn jemand kommt, alle bitte an den Tisch setzen. So, dann haben wir dann immer so geguckt, so, wer sich da halt hinsetzt und haben halt gekichert.
Ein Dating machen, ne?
Ja, ich glaube halt nur, dass wir da halt alles Männer waren und alle höchst vermutlich sehr heterosexuell, wäre das halt nicht wirklich zum Speed-Dating gekommen. Die haben, glaube ich, alle dumm geguckt und sind dann auch irgendwann wieder gegangen, so, ne?
Und eine Frau lässt sich ja auch nicht so gut verarschen, also die muss
muss man ja auch schon ein bisschen überzeugen, dass die zum Date rauskommen.
Ne? Das stimmt. Ich meine, aber das war ja so, da war das ja so, dass auf der einen Seite halt die Männer geschaltet waren und Frauen konnten umsonst anrufen auf so 0800-Nummern.
Ja.
Und das haben wir dann halt so mit, keine Ahnung, 13 gemacht und fanden das halt alle total lustig. So. Rückblickend ist es total dumm und falls irgendjemand zuhören sollte,
es tut
mir leid. Aber es ist niemand zu Schaden gekommen, das kann ich auch sagen.
Mhm. Ja, das war eine aufregende Zeit. Zu der Zeit war ich noch mit Frauen zusammen.
Als ich 15 war?
Als du 15 warst, ja, das müsste aber hinkommen. Wie viel jünger bist du? Nee, Quatsch, du bist
auch. Also ich bin jetzt 33.
33, dann.
Ja, könnte hinkommen, oder?
Ja, ich war bis 24. Mit 24 habe ich meinen ersten Mann kennengelernt. Mit 23 war ich noch mit Larissa zusammen. Ja,
könnte. Ach, Grüße an der Stelle, ne?
Grüße an Larissa heißt sie. Vielleicht erinnert sie sich an mich. Ich hab sie mal versucht, über Facebook zu finden. Also ihr Mädchennamen, den scheint sie wohl offensichtlich nicht mehr zu haben. Ich würde gerne wissen, was aus dir geworden ist.
Mhm.
Das war schon auch ein böses Mädchen. Aber das darf ich jetzt natürlich nicht weiter ausführen.
Datenschutz und so. Warte, wir waren beim Telefonsex stehen geblieben.
Mhm.
Ja, ich kommt jetzt noch irgendwas dazu?
Zum Thema Telefonsex, ich finde das total super. Also, wie du ja merkst, ich rede ja gerne.
Mhm.
Und ich kann das auch im ganz dreckigen, bösen Bereich. Und mir macht es dann auch wirklich Spaß.
Aber also, macht sich das wirklich geil?
Ja, ich bin teilweise bei dir echt steil vor meinen eigenen Worten. Das ist richtig krass. Ich meine, das muss es ja nicht, weil es reicht ja, das zu können. Ne? Aber das
ich
ist.
Ich hatte eine Bekannte. Also, ich würde nicht von Freundin sprechen, eine Bekannte. Die habe ich auch nie persönlich getroffen. Das war aus meiner Radiozeit. Wir haben mit ihr ganz oft Sachen gemacht so, und wir sind auch über soziale Netzwerke befreundet.
Mhm.
Sie heißt Phonebitch, hat auch einen Blog, der gleich heißt, wo sie halt immer so erzählt hat, so ihre skurrilsten Momente als Telefonsex-Anbieterin. Und sie hat immer gemeint, sie hat währenddessen gestaubsaugt und gekocht und hast du nicht gesehen und fand das dann immer lustig, wenn sie dann immer so beschrieben hat, was sie gerade alles anhat und wie sie dann pöms durch die Wohnung rennt, während sie da im Trainingsanzug total verpickelt auf der Couch lag und Gameboy gespielt hat oder so, ne? Also das fand ich schon sehr lustig irgendwie. Deswegen ist es so ein Gegensatz, das von dir so zu hören.
Also vielleicht bin ich da nicht weiblich genug, aber so richtig Multitasking kann ich nicht. Also was ich tatsächlich dabei kann, ist mal aufs Klo gehen oder sowas und dann schalte ich auf stumm, wenn ich abziehe. Das kriege ich gerade eben noch hin, aber ansonsten konzentriere ich mich da schon drauf. Bin ich nicht so gut im Multitasking und also mir reicht es auch nicht, da viele Signalwörter aneinander zu reihen, sondern irgendwie will ich schon wissen, was passiert jetzt bei dem anderen, was findet der jetzt gut, worauf reflektiert er? Das heißt, ich muss dem auch zuhören. Und wenn ich jetzt dabei auch noch irgendwie bügele, bin ich jetzt persönlich überfordert.
Mhm.
Also ich setze mich dann tatsächlich hin und mache auch ganz oft die Augen zu, da guck weg. Und ich kann mich dann eigentlich am besten auf das konzentrieren, was ich sage.
Ja. Ich finde es immer so, oder warte mal so, wie ist es bei dir, wenn du zum Beispiel Besuch hast oder so? Also ich weiß ja nicht, wie häufig du Telefonsex machst. Vielleicht jetzt zu Corona-Zeiten häufiger, ne? Aber ist es dann zum Beispiel so, dass es zum Beispiel sein kann, dass jetzt du gerade Besuch hast, irgendwie Freundinnen sind da und dann plötzlich klingelt das Telefon und dann...
Nein. Also das ist ja, Telefonsex hat, im Regelfall hat es einen sehr spontanen Charakter. Das heißt, die Leute zahlen dann schnell mit Amazon-Gutscheinen irgendwie und dann auch wirklich sofort danach telefonieren. Ich weiß nicht, also ich habe in dem Augenblick, auch wenn ich keinen physischen Kontakt, ich habe ein bisschen Sex mit demjenigen.
Mhm.
Und irgendwie, ich könnte jetzt nicht sagen, Dennis, du musst doch jetzt hier noch zwei Sachen machen, ich gehe mal eben im Nebenzimmer kurz, ich bin dann gleich wieder da. Irgendwie passt mir dann, ich würde dann zurückkommen, ich bin in einem ganz anderen Universum gewesen, das würde mich total durcheinander bringen. Also,
du würdest die Leute eher wegschicken und sagen, hey, wir gehen nach Hause, ich erwarte jetzt ein Telefongespräch oder hab Zeit.
Ja, oder wenn, ich hatte witzigerweise vorhin die Anfrage gehabt und so, na, hattest du jetzt Zeit und ich rufe die Uhr so 14:45, nee, der ist um 15 da, das schaffen wir nicht und so, der braucht 30 Minuten, also machen wir nicht. Wenn der jetzt um 14:30 ist, ja, klappt, hätte ich dir jetzt noch gesagt, du, könnte sein, dass ich dir nur ganz leise die Tür aufmache, dann erste Etage, ja.
Mhm.
Das kann man schon machen, aber ich finde, also unterbrechen irgendwie, das ist doof, das passt jetzt nicht so gut rein. Ne?
Okay, krass. Und bei Telefonsex sind wir bei Dirty Talk. Ich meine, wie läuft sowas ab? Ich muss ganz ehrlich sagen, so Dirty Talk finde ich mal ganz schlimm. Also ich persönlich, aber es liegt, glaube ich, einfach daran, dass die Leute, wenn ich was hatte, wenn die das versucht haben, war es halt meistens immer irgendwie so richtig schrottpeinlich so, ne?
Echt?
Ja, furchtbar. Wo du einfach denkst so, pssst, mach's einfach nicht. ich bin immer so jemand, ich schäme mich immer sehr schnell fremd für Leute.
Aha.
Oder ich lache immer sehr schnell. Ich glaube, ich bin die falschste Person, mit der man sowas machen kann. Aber ich meine, wie ist das bei dir so?
Also wenn jetzt jemand, ohne deine Eier zu kennen, ich nehme jetzt auch mal ein Beispiel, wenn jetzt jemand deine Eier in die Hand und sagt, boah, so geile Eier, boah, so geile Haare, geil, boah, so fühlt sich das geil an. Wenn das jemand jetzt wieder sagt, findest du das irgendwie in dem Moment peinlich? Also,
nee, aber es gibt mir auch nicht viel.
Echt nicht? Aber du kriegst doch damit, dass der andere das jetzt gerade irgendwie geil findet und sich daran irgendwie aufgeilt. Also du kriegst
das hier so auf die Körpersprache, auf die Körperhaltung. So. Also ich meine, klar, wenn es das Ganze irgendwie vielleicht noch ein bisschen unterstreicht, ist cool. Aber ich meine, du hast ja auch das Gefühl, es gibt das Leute, vor allem wenn man sich Pornos anguckt oder so, vor allem bei Heteropornos ist das ganz oft so, wo du das Gefühl hast, dass diese Typen eher mehr so Sportkommentatoren sind, als dass sie gerade wirklich Sex haben, so wenn die alles kommentieren und dann Anweisungen geben. Ach so, und das.
Ja, in Pornos ist es ja nicht furchtbar. Das ist ja nicht realistisch.
Naja, aber es gibt ja auch, wie gesagt, Leute halt auch im Amateurbereich, so weiß ich meine, also das gibt's ja auch da so.
Also da muss ich sagen, stört mich irgendwie viel, viel häufiger, dass die Leute irgendwie so einen dramatischen Szenenwechsel irgendwie haben. 2 Sekunden das, nach den nächsten 3 Sekunden das, dann möchte ich das. Und irgendwie denkt so, hast du es eilig oder was? Und willst du hier ein Programm ab? Also, dass man irgendwie denkt so, jetzt geh doch mal rein in das Thema, jetzt erlebt es doch erstmal und fühl es doch erstmal, lass das doch erstmal überall ankommen, wo du jetzt schon wieder irgendwie den nächsten Wechsel irgendwie machst. Egal, ob wir jetzt von einer Penetrationsposition sprechen oder einfach küssen oder sich anfühlen, anfassen, irgendwie sowas. Also das alles irgendwie, also das finde ich viel schwieriger als Gespräche irgendwie dabei. Was ich glaube ich tatsächlich ein bisschen blöd finde, ist, wenn jemand permanent irgendwie die erotische Stimmung, also ich kann das sehr gut ins Erotische wieder reindrängen, wenn man so entgleitet, ja. Mhm. Und wenn sich das jemand zunutze macht und immer wieder versucht, einen Witz reinzuhauen, so. Mhm. Also ja, der kriegt das ja hin, der ist ja einer von 2 Minuten hat er ja uns wieder hier auf Zug. Das geht mir dann irgendwann auf den Sack.
Kleine Komiker, die dann irgendwie eher kleine Stand-Up-Programme feuern.
Genau. Und dann irgendwie immer dich wieder hops nehmen und dann sozusagen, ne? Also ich hab das mit einem echt mal ganz offen gesprochen, der kommt aber bis heute noch. Und ich mir sag, man merkst das nicht. Also natürlich kann man mal dazwischendurch lachen, ne? Also, gerade wenn du jetzt irgendwie eine BDSM-Sache machst und dir fällt was runter, hier so ein Brustwarzen-Vibratoren oder sowas und das ist wieder am Boden und berabelt sozusagen den Raum, da musst du ja lachen. Es geht ja gar nicht anders. Das ist auch völlig in Ordnung, ne? Aber wenn du merkst, dass jemand irgendwie immer versucht, irgendwie einen Witz zu machen, um die Stimmung, um dieses Zerstören immer wieder so ein bisschen zu zelebrieren. Mhm. Hey, also das ist wirklich für den Arsch. Also das kann wirklich nerven, ja.
Hast du selber schon mal Filme gemacht?
Nee, kannst du so nicht sagen. Ich hatte am Anfang einen Klienten gehabt, der hat ganz gut bezahlt und wollte dann immer mich irgendwie in Action sehen mit jemand anderem. Und da hatte ich dann ein paar Mal die Kamera draufgehalten. Es ist tatsächlich nicht meins. Ich mag Gruppe nicht gerne. Ich mag auch nicht, dass einer irgendwie zusieht. Ich konzentriere mich gerne auf einen Menschen und fühle dann gerne das, was dann da passiert. So, das finde ich toll, ja. Aber so Filme irgendwie, ich weiß nicht, ich halte das irgendwie, mir macht es nichts. Also bei mir gibt es nichts.
Nee. Okay.
Habe ich, ist auch nicht geplant.
Okay. Und ich nicht. Rollenspiele? Da schmunzelt, dann schiebt sich das erste Gummibärchen rein.
Nein. Jetzt spontan so viele ein. Du hast ja eigentlich noch eine Strafe, der kleine Junge, ne?
Oh Gott.
Bist du nicht noch übers Knie bei Daddy?
Ja. Mhm. Oh
Gott. Wer hier zu spät kommt und dann auch noch regelmäßig.
Das ist unser erstes Mal, dass wir uns treffen und das ist das erste Mal, dass ich 15 Minuten zu spät bin.
Na, du hast aber gesagt, dass du immer zu spät kommst. Also brauchst du Erziehung, würde ich sagen.
Ja, aber die Leute wissen ja, wie das gemeint ist. Also ich bin einfach nur verpeilt. Also das ist das gemein. Problem.
Ja, das müssen wir dir abgewöhnen. Nein, naja, ich weiß alles gut nicht. Jetzt.
Ich bin ja gerade schon so in Hab-8-Stellung. So, lass uns mal ganz kurz über unseren Fuckboy des Tages sprechen, bevor ich hier noch ein paar weitere Fragen stelle.
Der Fuckboy?
Mhm. Beziehungsweise heute ist es ein Fuckgirl des Tages. Das ist also quasi eine Fuckboy-Story des Tages.
Oh.
Und das ist also der interaktive Part, in dem ihr zu Hause zu Wort kommt. Mhm. Dafür schreibt ihr am besten auf Facebook und auf unserer brandneuen Instagram-Seite 030 Booty Call. Heute ist unser Fuckgirl des Tages, die Mella aus Mitte.
030 Booty Call. Fuckboy Story des Tages.
Hi, ich bin Mella aus Mitte. Also meine Fuckboy-Geschichte des Tages ist mir ein bisschen peinlich. Ich hatte am Wochenende Analsex mit einem Typen. Das war echt gut. Problem war nur, dass ich danach nicht mitbekommen habe, als ich dann auf Toilette gegangen bin, dass auf dem Weg mir was runtergefallen ist, als ich dann wieder aus der Toilette kam. War der Boden voller brauner Wurst. Ja, wir haben uns gestritten, wer das jetzt wegmacht und wer da überhaupt schon dran ist. Bye!
030 Booty Call. Fuckboy Story des Tages.
Oh Gott. Also ich finde das Passive auf jeden Fall draufstürzen und wegmachen. Also dann zum anderen sagen, mach meine Kacke weg. Also gibt's denn das? Also das würde ich jetzt, nee.
Ich meine, die andere Person könnte ja sagen, ist ja dein Teppich.
Ich habe jetzt so ein bisschen bei der Geschichte auch nicht begriffen, wessen Teppich das jetzt gewesen ist. Aber es ist definitiv das Kacker von dem Girl irgendwie. Also ich würde an ihr nicht raten, jetzt ihm zu sagen, mach das weg. Ich habe ganz oft Frauen, die da irgendwie mal Rückfrage stellen. Also Analspülen will gelernt sein. Das müsst ihr ja nicht immer, weil ihr ja noch das andere Loch habt. Ne? Aber das müsst ihr dann schon gut machen können. Ne?
Das ist ja immer so dieses Ding, immer dieser Running Gag hier im Podcast, dass immer so viel über Kacke reden. Da kommen immer ganz viele Beschwerden von Leuten, die immer sagen, oh mein Gott, der redet nur über Kacke. Aber ich finde es halt hart lustig und ihr halt auch, ich weiß es. Hast du schon mal irgendwelche Erlebnisse gehabt, über die du reden kannst und möchtest und sollst?
Ja, also eins zum Beispiel, das war aber auch ein ganz krasser Tag irgendwie. Ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt gehabt. Das war das, ich hatte sowieso schon irgendwie so ein paar Sessions, die irgendwie nicht so ganz so astralmäßig durchgelaufen sind. Und dann hatte
so ein Wortwitz mit durchgelaufen.
Und dann hatte ich dann so eine Fisting-Session gehabt und hatte dann, war in der Klinik bei uns im Studio, die Klinik war gerade ganz neu und alles war schön und das war alles anstrengend. Und dann war dann auch noch eine Praktik, also doch, kann man sagen, also das war Hoden aufpumpen mit Kochsalzlösung und danach sollte halt...
Warte mal ganz kurz, ist das... Man spritzt dann da irgendwas rein. Genau,
du kannst es auch. Ja, das sieht. Also, diejenigen finden das total sexy irgendwie. Ich denke dann immer so, ja, ist sehr groß.
Kann da nicht was passieren?
Mir eigentlich.
Also, man spritzt in den Hodensack, nicht in den Hoden rein, oder?
In den Hodensack, ja. Also, dass es dann ganz riesig groß aussieht, ne? Ich finde, das sieht dann sehr, sehr groß aus, sehr voluminös. Also, ich kann das, glaube ich, ein bisschen verstehen, wo der Reiz dabei liegt auch, ne?
Aber kann da nicht irgendwas passieren? Kann da nicht irgendwas schiefgehen?
Naja, wenn du mal ein paar Kurse gemacht hast und wenn du dich damit ein bisschen auskennst, das funktioniert schon. Das geht schon. Natürlich solltest du da jetzt nicht mit schmutzigen Sachen dran gehen. Also aber das ist klar. Also deswegen ein bisschen Bildung solltest du dafür schon haben, bevor du anfängst, Spritzen zu setzen. Das finde ich schon. Aber jetzt sind wir gerade ein bisschen beim Thema, weil du warst eigentlich bei der Kackfrage und danach gab es dann halt Fisting. Und ich fiste da mit so Handschuhen da demjenigen dann rum. Es wurde dann auch schmutzig, das war aber auch irgendwie nicht seine Schuld. Er hatte irgendwie, er kam da zu spät oder später oder irgendwie was, ich weiß es gar nicht mehr. Oder zog dann die Handschuhe aus und das machte einfach nur Kataflop und es rutschte irgendwie so in den Finger und platsch. Und es hatte dann wirklich die Weiße, war die ganze Kacke da an der Wand und ich dachte nur, oh. Und ich habe das gewusst, weil das war so ein Rauputz. Es gibt keine Chance, das da runter zu machen. Wenn du da dran gehst, reibst du es einfach nur runter und nicht mehr.
Krass.
Also einfach nur lange Striche. Und die sind bis heute da, diese Striche.
Also muss nicht renoviert werden oder so?
Bitte?
Muss nicht renoviert werden?
Nein, also es war jetzt auch nicht ein Riesenflatschen. Es waren viele kleine gesprenkelte Punkte. So.
Oh mein Gott.
Das ist jetzt nichts, wurde jetzt.
Ich hätte mir jetzt echt so vorgestellt, wie so, keine Ahnung, so ein Schlachthof oder so, dass man es einfach so abschießt, so wisch- und wegmäßig halt so, ne?
Ich kann mir an eine Geschichte erinnern. Ich glaube, das war sogar fast eins meiner ersten KV-Erlebnisse. Das war so ein Muskeltyp, der ist aber auch echt bekannt hier in Berlin. Der ist echt Kaviar-Fan. Und der hatte dann extra so ein Hotelzimmer gemietet. Und das war noch ganz am Anfang, wo ich auch noch rausgegangen bin, Hotels und sowas. Das finde ich halt irgendwie alles andere als lustig. Aber er wollte halt wirklich nur KV. Und ich so, okay, das kann man machen. Und Kaviar, also Kacke. Und dann hatte er ja, dann lass uns einfach nur hier hin. Und dann setze ich einfach in die Hocke. Und so, na gut, okay, dann machen wir das. Und das kam dann irgendwie raus. Und anstelle dessen, dass er dann da wirklich anfing zu futtern, kippt er denn dann diese Wurst wirklich durch den Raum? Und ich muss sagen, ich kann jetzt Melli oder Mella, ich kann die total gut verstehen. Das ist ja so ein bisschen, es ist ja auch so ein Schamgefühl, weil das ist ja einfach, das teilst du ja mit niemandem, ja? Und irgendwie auf einmal lag dann da so in der Ecke meine Wurst, ja? Und ich dachte, Jesus Christus, was wird denn das jetzt hier, ne? Und ich war dann auch gleich so dumm, aber es war, also das ist mir jetzt irgendwie alles zu blöd und irgendwie, der war auch, glaube ich, drauf, ich habe keine Ahnung. Ich fand das alles irgendwie doof und bin dann gegangen, aber der ist direkt hinter mir auch rausgegangen, also der hat definitiv nicht sauber gemacht und ich habe mir nur gedacht, what the fuck,
ja. Die haben Leute, die einkaufen. Ja. Ich habe gerade geredet und gedacht gleichzeitig und zwar, ich habe nicht mehr die Situation gehabt, dass ich mal im Edeka hier irgendwo in Neukölln war. Und da hat dann wirklich jemand zwischen die Regale gekackt, so.
Ich hab's doch diese eine Videoaufnahme, kann ich
Ich habe es gepostet, auf jeden Fall, aber nicht von, also nicht von einer Person, sondern nur, wie halt diese Person, also wie dieser Durchfall da halt lag zwischen den ganzen Haarpflegeprodukten. Und ich mir einfach dachte, so da, wo ich wohne, ist so die Insel der Glückseligkeit, da würde es das niemals geben, so, ne? Und dann komme ich nach Neukölln und dann sowas, ne? Ich bin dann in die Kasse und habe Bescheid gesagt. Da haben sich dann die ganzen Kassiererinnen darum gestritten, wer das jetzt sauber machen muss, ne?
Ja, ja,
also und deswegen habe ich das gerade irgendwie, während du gerade eine Geschichte erzählt hast, war ich gerade schon einen Gedanken weiter.
Also das war, glaube ich, so eine der blödesten Geschichten dazu. Ja, also peinlich.
Ist KV eine Sache, die du regelmäßig anbietest?
Ja, wird auch genommen. Also ich habe tatsächlich das ist eher so eine Art Komplettpaket. So, und dass wirklich jemand ausschließlich nur für KV zu mir kommt, ist eigentlich sehr selten. Weil unter uns, also das kriegst du hier in der Stadt schon relativ preiswert. Und da kannst du auch irgendwie eine ganz schöne, schicke, junge Hete dann irgendwie dann noch an den Start holen, weil denen ist das nämlich auch ziemlich scheißegal. Und da brauchst du nicht zum Dominus für zu gehen.
Also das heißt wirklich so im Sinne von, du kommst dann dahin und, also beziehungsweise, das muss ich, diese Frage ist ernsthaft gemeint, deswegen ist es ein bisschen weird, aber im Sinne von, sagen die dir davor auch, was du essen sollst, weil das ja auch irgendwie die Konsistenz so ein bisschen...
Also die richtigen Spezies, ja, aber wie gesagt, die kommen nicht zu mir. Aber ich weiß, dass es so ist. Also eine Kollegin von mir, die macht das wirklich sehr, sehr, sehr viel. Die hat da ganz viel Nachfrage. Die weiß ganz genau, was sie essen muss. Die weiß auch ganz genau, wie sie ihren Körper steuern muss, dass sie zu dem Zeitpunkt dann kommen kann. Und dann weiß man auch, was man eben nicht essen darf oder wie man da... Es gibt da, kannst du zum Beispiel so einen Kinderschokobon, kennst du den?
Mhm.
Ja, die kannst du dir in den Arsch reinstecken. Und dann wird durch diese Milchsäure, die da ist, dieses Weiße, das ist ja so ein milchiger Stoff, wird das halt alles weich und dann kannst du ziemlich gut kacken davon. Ne? Was dann natürlich auch mal den geilen Vorteil hat. Ne? Das schmeckt dann auch mal.
Also, dass die Person auch eine Belohnung dann quasi da drin hat. Also, wenn da so ein Moncherie da drin ist, kannst du sagen, den hat der verdient.
Um den alten Moncherie-Witz nochmal wieder aufzuarbeiten. Ne?
Boah, so schlimm. Also ich meine, mit dem Schokoboy, vor allem mal ganz ehrlich, wie kommt man auf den... Also ich meine, irgendjemand wird das ja mal versucht haben, so als, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Person Null, ne, die dann irgendwie...
Also der richtige KV-Experte wird richtig wütend, wenn du sowas machst, weil das ist dem tatsächlich zu leicht, dass du dir einfach irgendwas in den Fuß steckst und dem das dann ins Gesicht kickst. Das findet er tatsächlich nicht so richtig schick, so. Für den Anfänger ist das dann brillant, auch für dich dann relativ easy, weil du da natürlich dann ganz gut kannst, ne.
Das ist jetzt so ein Fun-Fact, der gut zu wissen ist, aber ich glaube, ich werde ihn nie brauchen. Aber Ben, werde ich mich bei dir bedanken, wenn das mal der Fall sein sollte.
Sehr schön, lass es mich wissen, ja. Also jetzt würde ich doch ganz gerne mal wissen, mein lieber Karamell, was hast du denn jetzt alles schon für so richtig, also, na sagen wir jetzt einfach mal perverse Erlebnisse gehabt?
Ich meine, was genau ist pervers, ne?
Naja, komm, alles, was nicht so dem Mainstream entspricht. Also, dass du jetzt ein bisschen den Arsch raus, wenn du jemanden von hinten vögelst, ist jetzt nicht gerade pervers, ja? Also, wir reden da jetzt schon mal davon, dass du jetzt einfach mal so gemerkt hast, so, boah, jetzt gehe ich mal gerade voll über die Grenzen drüber.
Und
das könnte ich definitiv niemandem aus meiner Familie erzählen.
Es gibt eine Geschichte, die geht so ein bisschen in diese BDSM-Geschichte, so vielleicht so im leichten Sinne, aber es ist so ein, da kommt dann gleich noch eine Frage im Anschluss an dich, so, ne? Und zwar, es ist ein bisschen problematisch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch, es war zu der Zeit, als ich studiert habe, so, ne? Und ich hatte mal diese Situation, dass wenn ich irgendwas nicht machen möchte, und das habe ich auch heute noch, dass mein Körper sich dann immer so dagegen wehrt, dass ich dann Hunger habe, dass ich dann anfange irgendwie aufzuräumen oder putze oder dass ich geil werde. In dem Moment bin ich geil geworden und habe dann mal halt jemanden zu mir in die Wohnung eingeladen. Das Ding ist aber gewesen, die Person kam irgendwo aus dem Speckgürtel um Berlin rum. Also war dann auf jeden Fall zu mir locker anderthalb Stunden unterwegs.
Und dann bist du ungeil geworden in der Zwischenzeit.
Nee, und dann war die Situation die, dass ich ihn dann halt an der S-Bahn abgeholt habe und als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir so, oh Gott. Also diese Fotos waren schon keine Ahnung wie alt und echt, also...
Ging nicht.
Nee, aber das Ding war halt auch einfach, dann merkt man, glaube ich, dass ich aus so einer Sozialarbeiterfamilie komme, dass ich dann einfach nicht sagen kann, so, sorry, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ich habe dann gedacht, okay, weißt du was? Ich nehme ihn mit in meine Wohnung, ich wohne in der Nähe von der S-Bahn und dann wenigstens gebe ich ihm was zu trinken aus und dann werde ich ihn irgendwie wieder aus der Wohnung rauskomplimentieren. Und das hat aber nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wir waren dann bei mir in der Wohnung und wir haben ein bisschen gequatscht, ich habe ihm was zu trinken gemacht und dann irgendwann habe ich dann versucht, so den Plan zu starten, ihn dann so aus der Wohnung rauszukomplimentieren. Ich bin aber niemand, der Leute gut rausschmeißen kann, wenn da jetzt nichts vorgefallen ist.
Also, das musst du nochmal von mir lernen.
Da muss ich vielleicht wirklich mal von dir das ein bisschen lernen, aber ich bin nicht der Typ für sowas. Und auf jeden Fall habe ich dann einfach gedacht, okay, ich habe dann einfach so diese ganzen Dinge, diese Klassiker, die man so macht, wo man einfach Leuten auf so einer nonverbalen Ebene kommuniziert, dass sie jetzt gehen sollen. Ne?
Oh, du bist viel zu subtil, Dennis.
Ja, das ist aber auch schon wieder ein bisschen her.
Du bist jetzt dann doch ein bisschen offener, oder? Also, du bist jetzt, glaube ich, doch ein bisschen.
Das ist ja auch locker 6-7 Jahre her so. Ne? Auf jeden Fall war das so, dass ich dann halt, dass ich dann einfach halt irgendwie diese Floskeln gesagt habe, im Sinne von, schön, dass du da warst, keine Ahnung, aber der hat da überhaupt nicht drauf reagiert.
So. Aber schön, dass du da warst, finde ich jetzt schon gar nicht mehr subtil. das finde ich schon deutlich, doch.
Der hat das aber nicht, der hat das nicht verstanden. So. Ich bin
auch wollte das nicht verstehen.
Ja, und dann war es das Ding so, dass ich dann einfach angefangen habe, mich komisch zu verhalten. Hm. Indem ich dann einfach so das Gespräch so total abrupt beendet habe und dass ich einfach gar nichts gesagt habe. Ich habe eine extrem peinliche Stille entstehen lassen. Und für mich als eine Person, die extrem viel redet, war das extrem schwer zu ertragen. Also ich bin selber fast gestorben, so, weißt du? Ich meine, wir saßen dann da, haben uns 10 Minuten angeschwiegen, es war unangenehm, hoch 10 so, ne? Ich musste mir auch so wirklich so die ganze Zeit das Lachen verkneifen oder irgendwie verkneifen, als irgendwas zu sagen, so, um das aufzulösen. Es war wirklich unerträglich, ne? Also ich glaube, jeder normale Mensch hätte dann gesagt, ja, okay, ich glaube, ich gehe dann jetzt mal oder so, ne? Nichts. Und dann meint er dann so zu mir, ja, als DJ magst du es ja bestimmt auch, wenn es mal ruhig ist oder wenn es still ist. Und ich sage einfach nur so totenstill und sage 10 Minuten nichts mehr. Es war einfach schlimm. Irgendwann hat er das gemacht, was ich am meisten hasse. Ich hatte plötzlich eine Hand auf dem Oberschenkel. Ich hasse nichts mehr als das. Oh, wirklich. Ich finde das immer so unangenehm einfach.
Das ist auch wirklich die blödeste Anmache.
Es ist einfach so plump und dumm einfach, ne?
Nein, es ist so, ach, eigentlich will ich ja nicht, aber ich gebe mal so ein Mini-Signal. Also, ich glaube, eine Frau dürfte das noch so gerade eben machen. Irgendwie, da würde ich das noch verzeihen. Aber bei einem Mann,
Das ist immer, also ich weiß, also keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall als Reflex,
Muss schon mal irgendwie rangehen, irgendwie, oder? Also das irgendwie.
Ja, aber ich wollte den ja gar nicht, ne? Und aber das Ding halt wirklich, dass ich halt aus Reflex ihm dann irgendwie hier so in den, wie nennt man denn diesen Muskel hier? Diesen Muskel in der Schulter, dass ich ihm in den Reflex da so reingedrückt habe und er hat dann so voll gestöhnt. Auf jeden Fall haben wir uns dann so mehr oder weniger, ist dann so eine Ringsituation entstanden, so ein bisschen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ihn das voll angetönt hat.
Aber du hast ja weitergemacht.
Ich habe dann weitergemacht irgendwie, weil ich das irgendwie so...
Auch ein bisschen.
Diese Situation war irgendwie so krass. Und dann fand ich das irgendwie cool zu sehen, dass ihn das irgendwie anmacht.
Also hast du das gemacht, weil du jetzt drinstecktest und da nicht mehr rauskamst und irgendwie sowieso nicht wusstest, wie es weitergeht, so als Möglichkeit irgendwie überhaupt nach vorne zu gehen?
Das war so ein Mix aus allem. Das war so ein Mix aus dem, aber auch gleichzeitig hat sich aus der Situation sich auch was Neues ergeben irgendwie, dass ich das irgendwie so ein bisschen hot fand. Aber trotzdem nicht wirklich geil genug, also ich habe trotzdem nicht auf ihn gestanden, aber irgendwie hatten wir dann Sex, also ich habe dann wirklich so meine Aggression an ihm ausgelassen, so irgendwie, also das klingt schon ein bisschen total krass irgendwie, aber es war auf jeden Fall, wie soll ich sagen, es hat sich so daraus entwickelt einfach so, also auf das Feedback daraus, was ich gesehen habe, dass ihn das irgendwie anmacht, aber ich war auch irgendwie so, also es hat irgendwie sehr gut zusammengepasst. Aber es war dann schon ein bisschen schwierig, weil ich persönlich halt einfach gemerkt habe, so, ich habe dann so Sachen mit ihm gemacht, wie dass ich zum Beispiel seinen Nippel halt extrem verdreht habe, so, also es muss echt wirklich wehgetan haben, so, weil ihm hat das übertrieben gefallen offensichtlich, so, weißt du, ich meine, er hat die ganze Zeit weitergemacht, hat gesagt, ich soll weitermachen und so, keine Ahnung, und ich dachte mir einfach so, okay, ich für meinen Teil, ich hätte gar nicht Bock, dass jemand sowas mit mir macht, ne, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen schlecht gefühlt, aber auf der anderen Seite habe ich ja diese Bestätigung bekommen, diese Validation, dass ihm das gefallen hat und hätte sogar noch darum gebeten, dass ich weitermache, so,
ja,
ne.
Ja.
Und
lass mich raten, er hat sich sogar nochmal angerufen danach.
Ja, genau, und ich habe ihn dann noch so gespankt und keine Ahnung, so, und, also er hat mir dann auch geblasen, so mehr oder weniger, aber es war dann schon irgendwie so ein, also, ich hatte noch nie diese Situation, dass ich jemanden so krass dominiert habe wie das so. Also das war dann schon irgendwie krass. Und auf jeden Fall Ende vom Lied war, dass er dann irgendwie mir dann irgendwie 1000-mal geschrieben hat, dass er das total geil fand und dass er das unbedingt gerne nochmal haben möchte. Und immer wenn ich ihn irgendwo sehe, auf der Straße, ab und zu in Berlin, auf irgendwelchen Stadtfesten oder sonst irgendwo feiern, grinst er mich immer voll an und wie nennen wir ihn, sag mal einen Namen?
Ben.
Das ist immer so, dann sieht er mich immer und kommt dann immer so, dann sage ich mal so, hi Ben, bye Ben und lauf weiter so, ne? Und er schreibt dann immer wieder und hat dann noch wirklich, also dem hat das total gefallen und meinte halt dann noch irgendwie so, dass er da immer noch von träumt, dass er es gerne wiederhaben möchte. Und ich dachte mir dann einfach nur so, wow, krass.
Das ist irgendwie die andere Perspektive, ne? Ich meine, du hast ihn jetzt zu dir nach Hause eingeladen, holst ihn dann auch noch ab, ne? Und dann zu Hause machst du dieses subtile Mittel einfach gar nicht zu sagen, was auf den anderen ja wirkt, als, ich bin jetzt hier eine coole Sau und ich könnte jetzt auch mal so richtig desinteressiert sein. Ich meine, du warst ja auch
nicht desinteressiert. Du super desinteressiert.
So. Täuschend echt nachmachen, weil das auch noch der Fall gewesen ist. Ne? Oder vielleicht hat er einfach gedacht, der tut nur so. Oder vielleicht auch nicht. Und dann natürlich, dann von den Medien Beachtung zu bekommen, boah, das ist natürlich, das wirkt natürlich tausendmal mehr. Das wirkt so richtig intensiv.
Ja, yeah, also ich glaube, das ist halt wirklich so eine Fallform, so eine richtige Form von Erniedrigung war. Ich glaube auch dieses, ja. dieses Aushalten von dieser Stille. Mhm. Ne? Also ich meine, ich fand das dann auch irgendwie geil, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt in das fällt, was mit so BDSM ist.
Auf jeden Fall, Baby.
Wie er jetzt grinst.
Das Krasse ist ja auch immer, man hat immer so diese, weil man ja auch mit diesen Stereotypen ja auch groß sieht. Man sieht eine Domina, dann sieht man eine Frau irgendwie mit hochgezogenen Titten und einer Peitsche in der Hand und es wird gepeitscht und es ist irgendwie eine negative Energie in der Luft oder sowas. Also das kann auch total liebevoll sein. Das kann zum Beispiel jetzt wie in diesem Fall bei dir einfach so entstehen. Ja, es geht ja da um Machtgefälle und das ist voll da gewesen, total. Also du hast auch wenn es vielleicht für dich nicht so gewesen ist, aber aus seiner Perspektive hast du die ganze Zeit die Nummer voll im Griff gehabt. Mhm. Und also das ist doch total das Ding. Mhm. Das muss auch gar nicht super hart sein, wobei du ja selber gesagt hast, dass du noch ein paar harte Sachen da eingebaut hast.
Ne? Es war schon, also ich meinte halt, ich kann nur sagen, ich würde halt nicht auf sowas stehen, aber irgendwie hat es mir dann, also nicht als Person
draufstehen. Hm? Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber vielleicht würdest du mit deinem Partner nicht draufstehen. Das haben ganz, ganz viele, die zu mir kommen, die sagen so, ey, ich liebe meinen Partner, ich kann den nicht wie ein Stück Dreck behandeln. Das haben ganz viele. Mhm. Also der Hure-Madonna-Konflikt, weißt du? Mhm. Das ist so, du liebst denjenigen, aber wie ein Stück Dreck behandeln und abficken, ist ein bisschen schwer. Also vielleicht, klar, hart ficken, ne? Aber ihn anspucken und zu sagen, du Dreckstück, jetzt geh mal auf den Fußboden, ja, leck mal hier die Schuhe und halt's Maul, mal gucken, ob ich vielleicht Bock habe, überhaupt nicht mit dir zu unterhalten. So, what? Mhm. Also wir sind ja dieses Balance-Ding gewöhnt und irgendwie, ne? Also das ist für viele Menschen sehr schwer, ne? Und dann gehören ja auch noch zu solchen Sachen auch immer noch zwei Leute, ne? Das ist natürlich dann auch ganz übel, wenn es nur einer gut empfindet und der andere nicht. Abgesehen davon, dass das auch schwierig ist in einer Beziehung, ne?
Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Und das Krasse ist echt, witzigerweise, dass du es ansprichst. Er ist auch mal regelmäßig irgendwie auf meinem Profil, wie bei GR zum Beispiel, hinterlässt dann immer irgendwelche Tapsen und keine Ahnung. Also das muss wirklich für den wirklich ein total krasses Erlebnis gewesen sein, weil ich kenne auch Leute, die ihn kennen, wo er da auch dann schon irgendwie darüber gesprochen hat. So. Also,
Aber ist eigentlich ein ganz guter Beleg, ne? Also dann kannst du jetzt eigentlich schon aus dem kleinen Erfahrungsschätzchen sagen so, wow, und bei demjenigen ist das so tief gegangen und immer wieder kommt der an den Start. Warum? Also du hast ja ein paar andere Leute gefügelt in deinem Leben, ja, und die stalken dich jetzt auch nicht so, ne? Mhm. Und es ist schon so, dass so eine Nummer schon sehr tief reingeht, weil das wirklich so Sachen sind, die wünscht man sich so, die hat man so ganz tief drin, sich mal wie ein Stück Dreck zu fühlen, ja, das ist ein super geiles Gefühl, du kannst so viel loslassen damit in dem Augenblick, ja. So völlig die Verantwortung abgeben und Verantwortung kannst du auch haben, wenn du gar keinen Beruf hast. Also dann wird deine Welt so klein, dass du auch das mit dem Müll rausbringen und zum Sozialamt rennen als die dramatische Nummer empfindest. Das ist ganz unterschiedlich. Also dieses Klischee, dass immer nur Top-Manager uns Dominas buchen, das stimmt nämlich überhaupt nicht. Also oder sagen wir mal so, es stimmt insofern, weil wir Dominas sind die Nummer halt relativ teuer. Deswegen können sich das halt auch ganz oft nur Leute erlauben, die halt einen größeren Geldbeutel haben. Aber der Bedarf, die geht durch die ganz breite Masse. Ja, also das ist definitiv kein Ding nur für Top-Manager, weil jeder dieses Gefühl schön finden kann oder diese Gefühle, es gibt ja ganz viel unterschiedliche.
Das Ding ist halt ja auch, dass es, glaube ich, auch weiter verbreitet zu sein scheint, als man sich das vorstellt. Also ich glaube, dass es halt wirklich viele Menschen gibt, die auch sowas privat stehen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das jetzt dafür Geld bezahlen würden oder Geld bezahlen können. Mhm. Aber ich meine, ich habe das zum Beispiel relativ häufig, dass ich von Leuten aufgrund meiner Erscheinung angeschrieben werde, wo dann immer so Erwartungen schon daran gekoppelt sind, dass ich jetzt die krass dominante Person bin, die jetzt keine Ahnung wie abrichtet oder sonst was mit denen macht, sondern kriege ich auch mal dementsprechende Nachrichten oder wenn du mit Leuten sprichst, kommen dann auch manchmal solche Sachen raus.
Jetzt hast du mal das Karamell-Ding auf der anderen Seite, ne? Wo wir von der Ruhe gesprochen haben. Ne? Wenn du auf der einen Seite denkst, oh, dunkel ist gefährlich und sowas, was man ja eigentlich versucht zu vermeiden, dann möchte ich ja eigentlich sagen, so, hey, Hautfarbe ist scheißegal, ne? Innere Welt, ne? Da merkst du es mal auf der anderen Seite, ne? Dass man dann irgendwie so, ah, das ist farbig, man weiß ja auch nicht, wo der herkommt und so.
Gottes Willen.
ist die Kehrseite, hat sogar mal ein paar Vorteile, ne?
Naja, ich meine, es ist jetzt ja nicht unbedingt repräsentativ dafür, wie mein Sexualleben tatsächlich abläuft, ne? Es ist nur im Sinne von, was Leute auf mich projizieren. So,
genau,
ne?
Also genau.
Das ist ja eher der Punkt, genau. So.
Freunde, das war der erste Teil von meinem Date mit Kolja, a.k.a. dem Dominus hier in Berlin. Die nächste Folge, beziehungsweise den zweiten Teil davon, den gibt's schon nächste Woche hier im Podcast zu hören. Und damit ihr den auch ganz, ganz, ganz sofort hört, klickt am besten auf Abonnieren, ganz egal, wo ihr zuhört, ob das Spotify, iTunes oder Deezer ist. Ansonsten könnt ihr natürlich auch euch auf meine niegelnagelneue Seite klicken. Das ist www.030-bootycall.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.